It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 44. Nach der Sommerpause. Und wenn ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, hatten wir schon etwas angedeutet, vielleicht sogar angekündigt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben einen Gast, den ich zuerst vorstellen möchte, das ist nämlich der Mirko Gutja, auch bekannt im Internet als der Butler. Hallo Mirko.
Hallihallo.
Und natürlich wie immer dabei ist dieses Mal auch der Christopher. Hi.
Hallo.
Ja, ich steig mal ein mit der Vorgeschichte und dann können wir den Mirko sozusagen lossprudeln lassen mit seinem umfassenden Wissen. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, in dem es um Essen geht, nämlich den Hobbykoch-Podcast. Und da war tatsächlich mal vor einiger Zeit, vielleicht sogar 2 Jahren oder mehr, angedacht, dass es da eine Rubrik geben könnte, in der man dass die Themen Essen und Geschichte verknüpfen könnte. Was für eine großartige Idee. Und da hatte ich mir tatsächlich jemanden gesucht, der sich mit Geschichte ganz gut auskennt, nämlich den Mirko. Und der Mirko ist, das sagt er am besten selbst, auf jeden Fall ist er Historiker und er kennt sich sehr gut aus mit Martin Luther. Aber vielleicht ergänzt du das mal um die sinnvollen Fakten, Mirko.
Da ist genau. Hallo. Ja, ich bin, wie gesagt, der Mirko Gutja. Ich bin eigentlich, im früheren Leben war ich mal jedenfalls Archäologe und bin aber irgendwie in, man kommt ja irgendwann auf die schiefe Bahn, bin in das Thema Luther reingerutscht. Und zwar deswegen, dass ich mal in einer als Volontär an einer Luther-Ausstellung begonnen habe, die sich um archäologische Ausgrabungen in den Städten, Wirkstätten Martin Luthers gedreht hat. Und dann hat mich dann Weg über die Luther-Archäologie, über diverse Projekte dann auch direkt nach Wittenberg ins Zentrum sozusagen des Luther-Gedenkens geführt. Und dort bin ich jetzt mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter und kümmere mich auch künftig noch weiter um die Luther-Archäologie. Also wir haben auch schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt, noch weiter mit diesem Thema demnächst nochmal uns zu beschäftigen, also gerade wahrscheinlich eine Ausstellung auch vorzubereiten. Das heißt, also was ich jetzt gerade alles erzähle, das begleitet mich schon einige Jahre. Mhm. Denn, und wie kommen wir überhaupt zum Thema Essen? Ganz klar deswegen, weil wir bei den Ausgrabungen einerseits in Mansfeld, das ist da, wo Martin Luther als Kind aufgewachsen ist, zur Schule gegangen ist, Latein gelernt hat, erste Begegnungen mit der Kirche gemacht hat, und zum anderen in Wittenberg, wo er als Reformator gewirkt hat, wo er die 95 Thesen geschrieben hat und natürlich die ganzen anderen vielen wichtigen reformationsgeschichtlichen Schriften. In beiden Orten haben wir spannende Ausgrabungen gemacht und in beiden Orten haben wir auch einiges gefunden, was mit dem Thema Essen zu tun hat. Und gerade in Mansfeld ist das insofern ganz spannend, weil wir dort auch erstmals in diese Familie, in der Martin Luther aufgewachsen ist, hineinblicken können. Und zwar eben nicht nur hinsichtlich, wie man dort vor Ort gelebt hat, sondern eben auch, was es dort zu essen gegeben hat, was eigentlich für uns Archäologen ganz spannend ist, weil wir das nur selten diesen Einblick haben.
Welche Spuren findet man dann da so? Bevor wir jetzt auch detailliert auf die einzelnen Speisen eingehen, die Archäologen haben ja oft nur mit Rückständen oder sozusagen mit ich weiß, dass Archäologen auch oft Toiletten, also sehr für die Ausgrabung spannend finden, weil natürlich fallen da auch mal Münzen rein und andere Dinge, die man so mit sich herumgetragen hat. Aber natürlich kann man auch anhand der Rückstände dort auch Rückschlüsse ziehen, was die Menschen gegessen haben, ne?
Definitiv. Also es geht dann bis hin zu Nachweisen von Bandwürmern und sowas. Also sehr spannend.
Okay, aber sogar medizinische
für andere Leute
Sachen.
Etwas schwierige Sachen. Dennoch, es war in dem Fall gar keine Latrine, auch wenn es Latrinengrabungen für uns natürlich spannend sind, weil sie, wie wir immer sagen, ein besonderes Milieu haben. Das heißt, dort erhält sich ganz oft Material, das sonst im Anführungszeichen normalen Erdreich vergehen würde. Also gerade organische Substanzen wie Holz, wie Stoff, wie aber auch Knochen und eben auch Pflanzenreste, die erhalten sich ganz oft in diesem Toilettenmilieu, wenn ich es mal so sagen darf, weil dort sogenannte anaerobe Bedingungen herrschen. Das heißt, die Zersetzung findet da viel, viel langsamer statt, als sie beispielsweise in dem Sandboden stattfinden würde. Und deswegen sind diese Orte besonders interessant für uns. Aber das habe ich jetzt lang und breit erklärt, aber in Mansfeld gab es gar nicht diese Art von Erhaltung, sondern dort ist es so, dass es ein besonders trockener Boden war, der wiederum aber auch ideal ist für die Erhaltung. Dort fanden sich nämlich dann auch eine ganze Menge an Materialien. Also ganz einfach, was wir überall finden, sind natürlich erstmal Töpfe, also Keramik, Scherben. Für uns Archäologen besonders spannend, weil wir anhand der Scherben auch ganz gut datieren können. Also wir können sagen, so wie jetzt quasi die Krümmung dieser Wandung eines Topfes ist, das gab es nur in der und der Epoche, nicht? Und oder eben die in die Beschaffenheit, die in die Glasur, die in die Form. Also das sind ganz typische Sachen, die uns Anhaltspunkte geben, wie alt etwas ist. Und da ist das relativ wurscht, wie der Boden beschaffen ist, weil Keramik erhält sich quasi überall. Dann aber, wie gesagt, hier der Besonderheit, es haben sich nämlich dann auch Speisereste sozusagen erhalten, also insbesondere Knochen, ganz, ganz viele, aber eben auch Pflanzenreste. Und das ist insofern spannend, weil wir es hier, wie gesagt, erstmal so einen komplett Einblick in so eine Küchensituation um 1500 haben. Dieser Fundort ist noch in anderen Hinsichten sehr spannend, denn offensichtlich sind hier auch Dinge verbrannt worden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem Pestereignis in der Stadt. Dazu gehört dann, dass man dann die Bude ausräuchert sozusagen, in dem der Pestkranke gelegen hat. Also man glaubte, dass damals dass solche Pestgerüchte, Miasmen hat man die genannt, in der Luft hängen. Also ein bisschen wie die Aerosole heute. Das kennen wir alles jetzt irgendwie wieder. Aber man glaubte, man könnte das loswerden, indem man diese gefährlichen Materialien einfach verbrennt. Und das scheint im Haus auch passiert zu sein. Das Ganze ist dann zusammen mit also alles, was in der Stube rumlag, also offensichtlich Kleidungsstücke, irgendwas vom Mobiliar wahrscheinlich und vieles mehr, das ist dann zusammen mit dem Abfall, das wahrscheinlich auf so eine Art Misthaufen gelegen hat, in eine Grube geworfen worden. Und dann 500 Jahre später kam dann ein Kollege von mir vorbei und hat dort gegraben und festgestellt, oh, das ist ja nicht unspannend, denn das ist das Gelände, ja, in dem Martin Luther aufgewachsen ist. Und das ließ sich relativ eindeutig nachweisen, dass das wirklich tatsächlich dieser Hausstand ist. Wie gesagt, dann war es natürlich spannend, zum einen dieses Pestereignis, weil das relativ unbekannt ist. Es gibt so einen ganz indirekten Hinweis darauf, dass Luther sagt, naja, einer meiner Brüder ist ja gestorben, offensichtlich. Woran sagt er leider nicht, aber das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches in der Zeit, da ist die Pest wirklich so alle paar Jahre mal in jedem Ort vorbeigekommen. Aber wie gesagt, für uns noch ein spannender Hinweis ist eben dieser Blick in die Küche der Luthers, die wir da werfen können. Denn das finden wir auch in dieser Ausprägung relativ selten. Also es ist wirklich ein schöner Querschnitt über so eine, so eine Tafelsituation, so einen Speiseplan sozusagen um 1500. Also da war Luther gerade sozusagen aus dem Haus, aber wir finden trotzdem sozusagen natürlich einen Einblick, was in dieser Familie üblich war zu essen.
Die werden jetzt ja auch nicht bei seinem Auszug komplett ihren Speiseplan umgestellt haben.
Das wäre seltsam, genau. Die haben sich zwar ein bisschen zerstritten später, nicht? Also gerade als Luther dann ins Kloster gegangen ist, 5 Jahre später, 1505. Aber ich glaube nicht, dass es dazu geführt hat, dass sie dann gesagt hat, jetzt ab jetzt kein Schweinefleisch mehr. Nee. Nee, also insofern gibt das natürlich einen schönen Einblick. Und was stellen wir also fest, wenn wir in den Boden gucken, finden wir sehr, sehr viele Schweineknochen. Also gerade der größte Teil der Knochen, 60%, waren Schweineknochen. Was eher ungewöhnlich ist, also wir kennen so ein bisschen ein paar Vergleichsorte, kennen wir, wo auch entsprechende Knochenmaterialien rausgekommen sind. Und da ist das Schweinefleisch also meist weniger dimensioniert. Da ist mehr das billigere Kalbfleisch drin. Heute ist, glaube ich, umgekehrt, heute ist Kalbfleisch teurer. Damals war es eben so, dass Kälber überall, also Ochsen überall vorhanden war. Man hat dann natürlich auch immer die Tiere, die man eben als Nutztiere hatte, zum nachher quasi verkocht. Da wurde halt eben der Knochen ausgekocht, dann hat man irgendwie Ochsensuppe oder sowas gehabt. Aber die das Fleisch, das wir dort fortfinden, ist eher das Bessere. Also die Schweine sind relativ junge Schweine. Da finden wir größtenteils tatsächlich die Knochen wahrscheinlich aus einer heimischen Produktion möglicherweise. Das heißt, die haben vielleicht eben ihre Schweine selber auch gehalten. Ganz üblich in der Zeit, das Schwein war so eine Art kleines Sparschwein, was des Wortes, man hat da einfach alles, was man nicht mehr verwerten konnte, an die Schweine gegeben. Und wenn man dann im Winter dringend Fleisch brauchte, dann wurde das Schwein eben geschlachtet und dann hatte man sozusagen ohne große Kosten dieses Schwein herangezogen. Mhm. Beim Kalbfleisch ist es ein bisschen anders, das musste man dann kaufen. Das war für die Luthers damals aber auch nicht schwierig, denn die sogenannten Fleischbänke, die befanden sich nur ein paar hundert Meter weiter. Also man musste quasi nur um die Ecke gehen und konnte dann direkt dort das Fleisch portioniert offenbar kaufen. Also es sieht ganz danach aus, ob die Rippchen, die dort quasi verarbeitet worden sind, bereits schlachtfertig sozusagen, kochfertig abgegeben worden sind. Im Gegensatz beim Schwein, wo dann quasi offenbar die ganzen Knochen mitgekommen sind in den Boden.
Und diese Fleischbänke, kann man sich das heute wie so eine Metzgerei vorstellen oder was war das genau?
Ja, ist quasi wie so ein Markt, so ein offener Markt. Mhm. Also man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, wie das so offene Stände in der Stadt aussehen. Also das hat man ganz oft in den Hauptstraßen der Stadt gehabt. Nicht unbedingt immer in einem richtigen Marktplatz, sondern manchmal einfach entlang der großen Hauptstraße. Da stand ganz zum Teil eben auch voneinander getrennt. Also manchen mittelalterlichen oder mittelalterlich schon existierenden Städten, da findet man ja heute noch entsprechende Märkte mit einer Bezeichnung, zum Beispiel Viktualienmarkt in Wien und so war es dann hier auch. Also da gab es dann eben die Fleischbänke, die relativ nah an der Kirche waren. Und wie gesagt, für die Luthers fast um die Ecke. Das heißt, sie haben sich da gleich eindecken können.
Und sie hat natürlich auch das entsprechende Geld, um das zu kaufen.
Eben, genau. Das ist nämlich auch eine, sehr schön, dass du es erwähnst, das ist nämlich auch eine Erkenntnis dieser Ausgrabung. Man hat nämlich früher, also in der etwas älteren Forschung, ich glaube, die letzteren Historiker haben das auch nicht mehr so ernst genommen. Die frühere Forschung hat aber immer gedacht, Luther kommt aus armen Verhältnissen, weil er das selber auch behauptet hat. Ich bin eines Bauern Sohn, meine Mutter hat all ihr Holz auf dem Rücken getragen, also haben sie uns erzogen. Oder manchmal heißt es dann auch, ich bin der Sohn eines armen Heuers, also eines armen Bergmannes, der quasi unter Tage arbeiten musste. Stellt sich raus, so ist es halt nicht. Die Familie ist schon relativ wohlhabend. Der Vater kann sich leisten, ein Haus mitten in der Stadt zu kaufen, wird also Vollbürger, damit auch wahlberechtigt, wird dann innerhalb der Stadt auch, steigt er quasi auf und wird zu einem Bürgermeister in der Stadt. Also es geht alles nicht, wenn man kein Geld hat. Und der kann sich dann auch leisten, seinen Sohn an die Universität zu schicken. Das Geld kommt übrigens aus dem Bergbau tatsächlich. Also der Vater Luthers ist aber nicht unter Tage quasi gewesen, musste da von Hand abbauen, sondern der war einfach schon Bergbaubesitzer, Bergwerkbesitzer und hatte da ganz viel Geld gemacht aus dem Abbau von Kupferschiefererz. Wir denken ja, Kupfer, steckt da große Geld drin. Es steckt deswegen viel Geld drin, weil in dem Kupfer sehr viel Silber enthalten war. Und dem war man hinterher. Und das führte dazu, dass die Grafschaft Mansfeld auch eine der reichsten Grafschaften war in der Gegend. Die es aber geschafft haben, sich selber so zu verspekulieren durch teure Prunkbauten, durch Kriegszüge, durch Verspekulierungen am großen Kupfer- und Silbermarkt. Dann kam natürlich auch noch die Silberschwämme aus dem neu entdeckten amerikanischen Kontinent dazu. Da kamen die Spanier dann ja mit ihren großen Silberflotten übers Meer und haben dann den Silbermarkt kaputt gemacht. Also dazu geführt, dass die Grafschaft dann 1570 so verarmt war, dass sie dann zwangsverwaltet werden musste. Aber gut, dieser Exkurs führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber jedoch
gab es gute Zeiten und...
Es gab gute Zeiten und schlechte Zeiten, genau. Könnte man mal eine Verfilmung machen, eine Serie in der Lutherzeit, das hätte was, ja. Jedenfalls die Familie war wohlhabend, konnte, das sieht man eben auch beim Essen. Wie gesagt, das gute Schweinefleisch, das gute Rindfleisch war auf den Tisch gebracht worden. Dann, was wir auch gesehen haben, es wird ganz, ganz viel Gans gegessen. Also es gibt eine ganze Menge an Gans. Ganz wie ganz. und das ist insofern bemerkenswert, weil in dieser Zeit Gänse nur eine ganze, eine kleine Zeit des Jahres überhaupt gegessen werden konnten, geschlachtet werden konnten. Nämlich zwischen November und quasi dem Jahreswechsel wurden die geschlachtet. Man kennt ja heute die Martinsgans noch als Phänomen. Das hat jetzt weniger mit Martin Luther zu tun, auch wenn sie denselben Vornamen haben, sondern das liegt wahrscheinlich eher daran, dass es eben um den Martinstag losging, diese Gänse zu schlachten, dass man gerade am Martinstag dann aber auch seinem Landesherrn Abgaben zu entrichten hatte, nämlich unter anderem eben so eine Gans. Das ist übrigens auch bei Luthers der Fall. Die mussten nämlich auch Gänse an ihren Landesherrn abgeben und gleichzeitig aber auch noch an der Kirche in Vatterode, das ist so um zwei Dörfer weiter. Da sieht man also, die Gänse spielen eine große Rolle in dieser Familie. Die werden wahrscheinlich vielleicht sogar zum Teil selber gehalten worden sein. Das sehen wir auch. Also die Familie ist nicht nur mit dem Bergbau beschäftigt, sondern die hat sozusagen auch noch so mehrere andere Standbeine, unter anderem eben auch im Ackerbau. Die haben also Gärten und wahrscheinlich eben ein bisschen Landwirtschaft außerhalb der Stadt. Unter anderem zeigt sich das durch Spelzen von Getreide, das in der Grube gefunden worden ist. Das dafür spricht, dass es vor Ort gedroschen wurde, also dass man das Weizen quasi in den Hof holte und dort dann drosch und das dann quasi direkt dann einlagerte und verarbeitete. Dann gibt es, was auch ganz spannend ist, wenn wir beim Fleisch noch bleiben, Hinweise auf ganz viel Singvögel. Und das ist insofern interessant, weil eben auch hier in der Lutherzeit sehr, sehr viel Singvögel gegessen worden sind. Also das kann man sehr gut nachweisen durch die wirklich dutzend gefundenen oder vielfach gefundenen Knochen von Singvögeln, also alles mögliche dabei. Die Leichen lustigerweise gerade mal nicht, aber eben sehr viele Drosseln, sehr viel Goldammer beispielsweise und ein paar Vögel, bei denen man es heute wahrscheinlich nicht mehr erkennt, dass man die mal früher gegessen hätte, wie Rotkehlchen zum Beispiel. Oder Dorngrasmücke, das ist kein Insekt, sondern das ist auch ein Vogel. Die sind sehr, sehr winzig und man fragt sich, was ist denn da groß dran an Fleisch?
Die wurden, glaube ich, komplett gegessen, oder?
Ja, so wie heute die Fettammer.
Die wurden komplett gegessen als Pastete, ne? Ja, genau, die wird man als Pastete, ne? Hat man die gemacht und komplett gegessen, so. Und das war dann eher eine Delikatesse. Also da ging es gar nicht so sehr um das zusätzliche Fleisch, sondern das war eher so ein was Besonderes, das man auf den Tisch stellte.
Knuspriger Snack, so.
Knuspriger Snack, ja, genau, was anderes als nur dieses ständig Gänse, ne?
Genau. Und, ich wollte jetzt einmal von der Seite noch so eine Grundlage reinschieben, auf die wir uns auch beziehen können. Du hattest ja damals, als wir das vorbereitet hatten, von einer, ich weiß nicht, ob du die Dame kennst du, denn die Autorin des Werkes Zu Tisch bei Martin Luther. Das haben wir jetzt auch zur Vorbereitung der Sendung hier uns mal angeschaut. Und die Alexandra Dapper, im Moment, doch Dapper.
Ja, heißt sie genau, ja. Mhm.
Hat tatsächlich versucht, Rezepte aus der Zeit auch anhand der aufgefundenen Lebensmittelreste zu rekonstruieren, hat die Rezepte auch ausprobiert. Und tatsächlich hast du ja jetzt schon mit Fleisch angefangen, gleich als erstes, also das Buch beginnt. Man kann sich ja denken, im Mittelalter gab es ja jetzt nicht so viele Supermärkte, also quasi gar keine, sodass die Küche sehr regional und sehr saisonal geprägt war. Also was heute ein Verkaufsargument ist, war damals halt gang und gäbe. Und sie beginnt das Kapitel mit dem Schlachtmonat und da kommen als erstes die Gänse auch ins Spiel, die sie mit Trauben, die mit Trauben gefüllt waren und mit Knoblauchsoße serviert wurden. Das habe ich tatsächlich damals schon mal ausprobiert. Ist sehr schmackhaft, aber man darf jetzt kein Business-Meeting haben, weil die Knoblauchsoße ist sehr knoblauchhaltig und das merkt man auch ein, wenn nicht sogar zwei Tage später noch.
Oha, okay, ja. Ich glaube, ja, so olfaktorisch, also geruchstechnisch gesehen, dürfte die Zeit sowieso sehr interessant gewesen sein.
Ich glaube auch.
So eine schöne Anekdote, beispielsweise durch die Reformation haben sich sozusagen auch recht praktische Probleme ergeben. Also beispielsweise hat man ja dann bei den Protestanten in den Kirchen kein Weihrauch mehr verwendet. Mhm. Und das führte dann dazu, dass die so Parfümkapseln plötzlich wieder, die war ich aus dem Spätmittelalter, also gar nicht mehr so häufig gewesen waren, die dann plötzlich wieder eingeführt wurden, weil man eben vermeiden wollte, jetzt seinen Nachbarn so deutlich zu riechen. Also das scheint sich sozusagen auch geruchstechnisch durchaus niedergeschlagen zu haben.
Die Kirche wurde nicht mehr durchgeräuchert, dann hat man sich lieber ein bisschen Parfüm aufgelegt.
Ich kenne das 150 Jahre später beim großen Pestausbruch in London, wo die dann auch so Säckchen mit so Potpourri hatten, um sich das vor die Nase zu halten, weil sie dort auch geglaubt haben, dass es halt die Dämpfe sind, die halt diese Pest übertragen.
Genau.
Aber das war dann anderweitig gar nicht mehr so verbreitet, dass man so Parfümkapseln hatte.
Also ja, tatsächlich gibt es das aus dem Mittelalter und dann plötzlich gibt es wieder eine Neuzeit und dann, das ist natürlich ein schöner Hinweis darauf, dass gerade das wieder offenbar ein Problem geworden ist, insbesondere in den Kirchen. Beispielsweise führt das auch dazu, dass sich die Architektur ändert. Also man fängt plötzlich an, große, breite Bauten, bei denen sich dann auch die Fenster öffnen ließen, zu bauen. Also da gibt es also schöne Quellen, wo also gerade gelobt wird, in Ulm beispielsweise, dass man jetzt mit dem Neubau der Kirche ja endlich mal Durchzug machen könnte, weil das bei den Bleiglasfenstern, die gehen halt nicht so gut auf. Ne?
Gehen halt nur einmal auf und dann bleiben sie offen.
Ja, genau, richtig, dann bleiben sie offen, genau. Und das ist halt also auch genau ein deutliches Zeichen, wie viel sich sozusagen auch mal auf einer ganz alltäglichen Ebene ändern kann.
Mhm. Was ich jetzt bei diesem ganz Rezept spannend finde, ist halt eben auch der Knoblauch, weil ich erinnere mich noch, bei der Leipziger Lerche war das auch so, dass, glaube ich, der Mythos war auf jeden Fall, dass diese Leipziger Lerchen, also gerade die Lerchen in Leipzig so schmackhaft sind, weil sie immer den Knoblauch essen, der um Leipzig herum
den wächst. Den wilden Knoblauch,
genau, ja. Der wilde Knoblauch und dadurch halt so würzig werden im Vergleich zu anderen Lerchen anderswo. Also war die Region da auch sehr von Knoblauch, also man hatte dann gute Vorkommen an Knoblauch auch, die man dann in großen Mengen auch verkochen konnte.
Ja. Das ist jetzt aktuell nicht mehr so, glaube ich. Ich wohne ja auch in Leipzig, aber da ist mir relativ wenig Knoblauch
begegnet. Du tollst nicht über die wilden Knoblauchfelder.
Selten, genau. Weißt du, dass es beispielsweise um Halle sehr viel Kümmel gab, das da angebaut wurde. Und weshalb man die Studenten dort, Achtung, jetzt wird das Wort jetzt nicht bitte falsch verstehen, Kümmeltürken genannt hatte. Also weniger um sie als, um die Türken zu beleidigen, sondern eher tatsächlich um die Hallenser Studenten zu foppen. Also das scheint immer so regional ganz interessante Anbaugebiete jeweils gegeben zu haben. In Leipzig offenbar.
Aber ich schätze, die Familie Luther, wenn du sagst, die hatte auch Gärten, wird die auch den Knoblauch selbst angebaut haben oder auf dem Markt halt gekauft möglich. Haben.
Gut möglich. Ich meine, Leipzig und Mansfeld sind jetzt nicht so weit auseinander. Vielleicht gab es dann auch natürlich regionalen Austausch zwischendurch. Ist ja auch so, dass die in Mansfeld sitzen ja auch gar nicht so schlecht. Das ist auch eine schöne Überleitung, denn durch Mansfeld führt eine der Handelswege der Hanse. Und die Hanse, wenn man so das etwas unbedarft, früher hatte ich das auch gedacht, der Hanse eher so mit den Meeren verbunden, so von wegen die Hanse Schiffe hat, mit den Koggen, die da so durch die Nord- und Ostsee fahren. Nee, das ist auch eine Städteverband, die auf Land stattfindet, die aber natürlich dann die Bezüge zur Ost- und Nordsee hat. Und das führt dazu, dass wir auch in Mansfeld ganz viel Stockfisch gefunden haben, also direkt von der Ostsee. Denn das Lustige war, da haben wir schon quasi so eine Art Globalisierung. Der Stockfisch war nämlich weitaus günstiger als der regionale Fisch, der direkt aus den Bächen vor Ort gezogen wurde. Warum? Weil die Bäche und Seen komplett überfischt waren. Und die haben also die Fische da so rausgeholt, dass es also schwierig war, sozusagen da noch guten Fisch zu kriegen. Das kann man archäologisch auch ganz gut nachweisen, denn die Süßwasserfische, die wir dann da nachweisen konnten, die sind sehr klein. Das heißt, man hat die wahrscheinlich schon gefangen, als sie noch sehr jung waren, weil es eben keine größeren mehr gab. Währenddessen dann die Stockfische die man auch sehr schön erkennt, weil denen nämlich immer die Köpfe fehlen, weil die dann schon vor Ort, also quasi dort, wo sie gefangen werden, die Köpfe abgetrennt werden. Deswegen haben wir in den Knochenfunden nur die Leiber und keine Köpfe mehr. Die sind dann relativ groß wiederum, nicht? Und das ist also eigentlich auch ein ganz schöner Befund, den wir da haben.
Genau, und Rezept haben wir auch Stockfisch aus einer gelben Suppe. Stockfisch, ich weiß nicht, das kennen unsere gebildeten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, aber es ist ein getrockneter Fisch, wenn ich da richtig informiert bin. So konnte der dann halt auch über weite Strecken gehandelt werden, ne?
Genau, der ist getrocknet und gesalzen und damit ist der sehr lange haltbar und damit eben auch verhandelbar, während eben der Süßwasserfisch, den muss man halt relativ schnell essen, sonst schmeckt der nicht mehr. Das heißt, in den Märkten beispielsweise hatten das dann so gehandhabt, dass sie die Fische einfach in die vorhandenen Zierbrunnen geworfen haben. Also ganz oft sieht man auf mittelalterlichen Märkten ja noch so schöne Brunnen rumstehen. Da denkt man, ja, ist nett, ne? Aber die sind genutzt worden als Fischbrunnen, ganz oft. Also beispielsweise in Nürnberg gibt es noch so einen Fischbrunnen, Freiburg hat noch so einen Fischbrunnen. Da hat man die einfach reingekippt und dann waren die fangfrisch sozusagen auch an den Kunden zu bringen.
Das heißt, die waren auch lebendig noch oder wurden die einfach in dem Wasser da frisch gehalten?
Nee, zum Teil noch lebendig weiterverkauft worden, ja.
Aha. Sogar meinem Heimatort. Ich komme ja aus einem kleinen Ort im Schwarzwald Dornstetten, was irgendwie auch noch so Stadtrecht aus dem Mittelalter hat. Also das kann schon sein, dass die auch Marktrecht hatten. Und da gibt's auf jedem, also ich glaube, es gibt zwei Märkte oder zwei Marktplätze und auf jeden Fall auf beiden gibt's noch so einen großen Brunnen, wo heute noch, also jetzt nicht mehr zum Verzehr dann gedacht, aber heute noch Fische drin sind. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das quasi noch so eine Reminiszenz an quasi die Märkte waren, wo dann die Händler ihre Fische gelagert haben.
Naja, genau.
Also die Suppe, um sie gerade nochmal zu vervollständigen, enthält unter anderem auch Wein. Das kommt in ganz vielen Rezepten vor. Und auch viel Obst, also eine Zwiebel und Apfel und Rosinen. Ingwer hat mich sehr verwundert, dass die Zutat damals schon verfügbar war, weil das ja auch, glaube ich, aus Asien stammt ursprünglich. Aber ist auch, da wird allerdings der getrocknete und pulverisierte Ingwer verwendet worden sein, weil hier im Rezept steht auch gemahlen. Das heißt, wird der über die Handelswege auch angebracht worden sein.
Genau. Also Gewürze sind natürlich ganz wichtig, die Speisen des Mittelalters sind wahrscheinlich für heutigen Geschmack eher etwas fade gewesen. Man hat sehr lange gekocht, man hat langsam gekocht. Das können wir auch archäologisch feststellen, dadurch, dass wir auch das Kochgeschirr natürlich gefunden haben, zumindest in Teilen. die Töpfe dieser Zeit sind relativ simpel und die sehen überall in jedem Haushalt fast gleich aus, egal ob arm oder reich. Das sind nämlich sogenannte Grapen, also Töpfe, die auf drei Beinen stehen. Warum drei und nicht vier Beine? Ganz einfach, vier Beine können wackeln, drei nicht. Und die stellte man an, also die waren so quasi so kugelförmig, unten drei Stelzen und das stellte man an den Rand der Herdglut, so dass es hinten meist einen Henkel gab, mit dem man das quasi dann hin und weg ziehen konnte oder weiter rein oder weiter rausziehen. Und das garte dann so stundenlang vor sich hin. Und entsprechend viel Geschmack ist dann noch übrig geblieben von dem, was man gegessen hat. Ganz oft sind das Breie gewesen, die man da so verzehrt hat. Also gerade Getreide, die man dann verarbeitet hat, um daraus Brei zu machen. Brot wurde sehr viel gegessen aus diesem Getreide, das man natürlich auch gebacken hat. Ganz selten hat man selber die Möglichkeit, Brot im Haus zu backen, sondern da gab es dann auch Backhäuser, auch in Mansfeld nachweisbar. Da hat man sozusagen sich einigen müssen, wer wann wo backen darf. Es gibt so mittelalterliche Rechtsbücher, in denen es dann um Streitigkeiten innerhalb dieser Städte geht. Und ganz oft geht es um diese Backhäuser, wer da wann sein
Nutzungsrechte.
Nutzungsrechte hatte. Das gleiche mit Brauhäusern. Also Brauen ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Alltags. In Mansfeld gibt es sehr, sehr viel Braurecht. Das ist insofern wichtig, weil die nicht nur für den eigenen Bedarf jeder zu Hause gebraut hat oder fast jeder zu Hause gebraut hat, sondern eben auch für den Verkauf. Also Mansfelder Bier wurde auch weiterverkauft. Luther ist auch sehr begeistert von diesem Bier. Das ist quasi das beste Bier, das er kennt, ist das aus Mansfeld. Dann kommen so ein bisschen Abstufungen, Torgau und was man manchmal liest, Einbeck, das stimmt nicht, das ist mehr oder weniger so eine Art Marketing-Gag der Stadt Einbeck gewesen, dass sie das behaupten, auf dem Wormser Reichstag habe er Einbecker Gier. Ja, er hat irgendwo mal ein paar Kannen davon geschenkt bekommen, aber so richtig begeistert ist er da offenbar nicht drüber. Jedoch,
er hat es halt getrunken.
Er hat es getrunken und sich bedankt und das ist dann auch schon alles. Aber wie gesagt, das Bier, das seine Frau ist natürlich das Allerbeste, das habe ich natürlich vergessen, dass seine Frau macht das Beste, dann gibt es das Mansfelder Bier und dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Man muss aber dazu sagen, das Bier ist natürlich nicht nur das Bier, das wir heute trinken, das gab es auch, das ist dann eher so ein Starkbier, das man so zur Winterszeit getrunken hat, insbesondere während der Fastenzeiten, das ist für die Mönche besonders wichtig, deswegen haben wir sehr viele Brauereien, die ja ordentlich Namen im Namen haben, weil die Mönche natürlich sehr auf Fastenzeiten geachtet haben und sich, um sich irgendwie dann noch Kalorien zuzuführen, haben sie dann im Winter sehr viel Starkbier gemacht. Aber das Bier ist quasi so eine Art Alltagsgetränk. Es gibt so eine leichte Variante dieses Biers, was man heute, glaube ich, in Skandinavien so als Leichtbier überall noch kaufen kann. Das aber tatsächlich so quasi den ganzen Tag über getrunken wurde. Also das kriegten zum Teil schon die Jugendlichen zu trinken, die Kinder vielleicht noch nicht, aber die Jugendlichen hatten das schon getrunken und das war so eine Art Alltagsgetränk, das man zu jeder Tages- und Nachtzeit sozusagen kredenzt hat. Deswegen war es auch ganz wichtig, dass man das immer wieder nachproduziert hat. Das hält sich auch nicht lange, muss man also relativ frisch dann auch verbrauchen. Und insofern, also beispielsweise mein Mann in Wittenberg, wissen wir, dass Katharina Luther, die Ehefrau Luthers, riesige Fässer dafür hatte. Also da haben die wirklich Tausende von Litern hergestellt. Das wissen wir über die Rechnungen der Gerste, die da eingekauft worden ist. Und zwar so viel Bier, dass während einer ganz schlimmen Katastrophe, nämlich einer Bierknappheit in Wittenberg, ich glaube 1536, waren die Luthers die einzigen, die noch Bier in der Stadt hatten. Also insofern gut vorgesorgt.
Ich habe noch eine Frage zum Fleisch, weil ich das hier gerade in diesem Kochbuch gelesen habe. Wir hatten ja jetzt ja Schweinefleisch, Rindfleisch, Gans und Fisch. Jetzt fehlt ja noch das Wild und hier gibt es irgendwie eine ganz lustige Geschichte darüber, dass Luther kein Wild gegessen hat, weil er das, wie du schon gesagt hast, gerade Wild neigt doch sehr dazu, sehr trocken zu sein, wenn man es sich richtig zubereitet. Genau. Und er meint hier, dass also er kann ja auch gleich einen Teller essen, weil das hat auch keinen Saft. Und das ist ihm zuwider und er vermutet, dass da, weil die Wildtiere ja so ein schweres Leben haben, dass ihr Fleisch ganz melancholisch geworden ist.
Genau. Da sprichst du übrigens zwei ganz wichtige Dinge an. Das eine ist zum einen natürlich, dass Luther diesen das ist vielleicht auch ein bisschen Bescheidenheitstopos, ne? Also wir wissen, in Wittenberg gab es auch durchaus Hirschknochen. Allerdings muss man natürlich sagen, dass Luther auch sehr viele hochstehende Gäste hatte, dass er also wahrscheinlich dann eben auch mal vom Fürsten das Geschenk in Form von Wildtieren bekommen hat, das dann die Küche natürlich verarbeiten musste, insbesondere wenn man dann den Fürsten auch noch zu Gast hatte. Aber tatsächlich, Luther hatte echt ein großes Problem mit der Verdauung. Er hat als Mönch, war ja dann 1505 ins Kloster eingetreten, war ja erst zunächst mal ein sehr asketisch lebender Mönch innerhalb eines Ordenszweiges, die sehr auf Fasten und Verzicht und Ähnliches geachtet haben. Das Ganze brach dann ein bisschen in sich zusammen, als Luther ja dann nach dem Wormser Reichstag auf die Wartburg geflohen ist, beziehungsweise entführt wurde. Man tat ja so, als ob er quasi gefangen genommen worden und verschleppt worden wäre, damit ihn möglichst keiner sucht, weil er ja mittlerweile durch den Kaiser als vogelfrei und geächtet bezeichnet worden ist und damit natürlich durchaus unter Lebensgefahr stand. Hat man ihn auf der Wartburg versteckt. Und damit er dort nicht auffiel, war er inkognito als sogenannter Junker Jörg unterwegs, also als Ritter, als Adliger. Und da bekam er dadurch auf der Wartburg natürlich das Essen, was sonst ein Adliger auch vorgesetzt bekommen hat. Und da fangen so seine Probleme an. Also diese Umstellung vom asketischen, relativ bescheidenen Essen der Mönche dann zum wirklich deftigen, kräftigen, fettigen Essen des Adels, das hat ihm wahrscheinlich tatsächlich zeitlebens dann später Verdauungsprobleme beschert. Zumal er dann ja auf dieser Küche dann auch mehr oder weniger blieb. Also zumindest dieses fettige, deftige Essen, das hat er dann später weiterhin betrieben. Als er dann
auch wenn es ihm so Verdauungsprobleme gebracht hat.
Ja, das wusste er wahrscheinlich nicht, dass es daran lag. Also es hat sich da etwas eingehandelt, das man medizinisch als Röhmhild-Syndrom bezeichnet, also offenbar eine Magenerkrankung, die dann aber auch aufs Herz schlagen kann, oder eine Darmerkrankung, glaube ich, weiß nicht ganz genau, ich glaube eine Darmerkrankung, die aufs Herz schlagen kann. Wo auch gemutmaßt wurde, ob das letztlich mittelfristig auch auf seinen Tod irgendwie Auswirkungen hatte. Er hatte dann am Schluss so eine Angina pectoris gekriegt, also Herzerkrankung, und die führte dann unmittelbar auch zu seinem Tod, 1546. Insofern kann Essen auch gefährlich sein, merken wir. Aber er verabscheute tatsächlich, wie du schon sagst, Wildtiere. Deswegen vielleicht auch, weil es eben nicht das Essen des normalen Mannes war sozusagen, denn diese Wildtiere, gerade das sogenannte Hochwild, war ja nur dem Adel vorbehalten. Also Hirsche und andere Tiere, also beispielsweise Birkhühner und anderes, die durften durften nur gejagt werden, vor allem von hohen Herren. Manchmal konnte man sowas dann auch auf dem Markt in den Städten kaufen, gerade wenn die hohen Herren zu viel davon gejagt haben. Die hohen Tiere, das kommt da übrigens daher. Das Besondere ist allerdings, hier in Mansfeld hat man auch einen Knochen eines Birkhahnes gefunden, der eigentlich auch zur hohen Jagd gehört. Und das ist interessant, haben jetzt die Luthers vielleicht gewildert? Weil das wäre natürlich ein Verbrechen, das jetzt nicht ganz ungefährlich wäre. Also Wilderei war auch schon zum Teil mit dem Tode bestraft worden, und also es wäre nicht ganz ungefährlich. Vielleicht löst sich aber auch dahingehend auf, dass der Vater Martin Luthers ja auch als Beamter der Mansfelder Grafen unterwegs war und damit natürlich dann vielleicht auch eben solche Fleischgeschenke bekommen konnte über eben die Fürsten, die zu viel gejagt haben.
Birkhahn, gibt es die heute noch?
Ich glaube, die sind mittlerweile ausgestorben, oder zumindest auf der roten Liste. Die sind nämlich tatsächlich auch überjagt worden. Das war nämlich auch ein großes Problem. Gerade die hohen Herren haben das gerne gejagt. Der Vogel neigt dazu, sich im Dickicht zu verbergen. Dann ist natürlich ein bisschen unpraktisch, weil dann ist er nämlich leicht zu jagen. Insbesondere durch die Hunde, die dann ja auf die gehetzt werden. Und damit war der dann relativ, schon auch im 16. Jahrhundert, fast schon vom Aussterben bedroht. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, muss ich zugeben. Ja, ich glaube zumindest, dass es ihn zumindest noch selten, wenn überhaupt, gibt.
Genau, also wollen wir den Schwenk mal machen? Du hattest ja erwähnt, es wurde auch viel Getreide angebaut und verarbeitet. Hier in der Rezeptsammlung wird hauptsächlich Mus erwähnt, also entweder aus Weizen, Grieß oder Hirse. Genau. Ich hatte tatsächlich auch extra Hirse gekauft, die ist heute noch da. Ich muss mal gucken, ob man die noch verwenden darf. Ich wollte tatsächlich dieses Hirsemus mal ausprobieren. Und zwar wurde das zu Luthers Zeiten wohl in der Regel dann in Milch gekocht oder in einer Mischung aus Sahne und Wasser, geht auch. Ich schätze mal, eher wird es früher so Rohmilch gegeben haben, wo beides drin war, also alles komplett. Eier kommen rein und Salz und eine Prise Safran, auch wieder ein Zeichen von Wohlstand. Ich glaube, das war immer schon so, weil die Herstellung des Safrans ja ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess ist. Allerdings habe ich gesehen, die einfachen Leute haben auch einen Ersatz für Safran verwendet, der auch heutzutage noch überall zu finden ist, wenn man sich ein bisschen auskennt. Und zwar ist das die Färberdistel. Also die wird Familie Luther wahrscheinlich nicht verwendet haben, weil sie eben entsprechend Geld hatte, sich ja den Safran im Original zu kaufen. Aber diese Färberdistel, die auch als Saflor bezeichnet wird, da hört man schon so ein bisschen die Ähnlichkeit raus. Scheinbar mussten diese Getreideprodukte gelblich sein. Ich weiß nicht, was davon, vielleicht weißt du es, aber irgendwie sollte das wohl gelb sein, und der Safran war tatsächlich eher für die Farbe als für den Geschmack relevant.
Ja, tatsächlich, wenn das Essen ein bisschen besser sein sollte, dann spielten Farben natürlich eine große Rolle. Also die mittelalterliche, spätmittelalterliche Küche ist offenbar etwas bunter, als wir uns das heute vielleicht vorstellen. Das sieht man ja unter anderem in den Rezepten, wo man dann versucht, so Aha-Effekte zu erreichen. Beispielsweise durch die auch in dem Rezeptsammlung vorhandenen wiederbefüllten Eier, wo man dann die Eimasse wo man die Eier ausbläst und dann die Eimasse dann verarbeitet, färbt, also mit Grün oder mit, wie du schon sagst, mit Safran, dass sie dann gelb wird. Mit Grün ist, glaube ich, auch irgendwie wie heißt das Zeug, Waldmeister und sowas kann man da verwenden. Mhm. Da füllt man das wieder ein und wenn man das dann kredenzt und der Gast dann das Ei aufmacht, hat er diesen Aha-Effekt. Oh, guck mal, das ist ganz was anderes drin, als ich erwartet habe. Das haben wir auch mal selber probiert bei Frau Dapper, die uns das mal bekocht hat. Ich war damals dabei, als man die für das Kochbuch die Fotos gemacht hat. Da hat sie nämlich dann unter anderem mal den wiederbefüllten Aal gemacht. Das ist also ein Aal, dessen Haut man abzieht und dann Innereien des Aals und noch andere Dinge zusammenmischt und dann diesen Aal dann wieder zunäht. So dass es dann so aussieht, als ob man quasi einen richtigen Aal liegen hatte, macht man auf und sieht, das ist ganz was anderes drin.
Das ist eine Wurst.
Es ist quasi eine Art Wurst, ja, wenn man so will.
Eine Aalwurst.
Ja, genau. Und solche Dinge lieben die einfach in der Zeit. Ja. Das ist, aber das beschränkt sich nicht nur aufs Essen, sondern eben auch auf beispielsweise die Dinge, mit denen man dann isst. Also es gibt beispielsweise so Scherzgefäße, die dann aussehen wie Bücher oder wie Stiefel. Da kommt das Stiefeltrinken wahrscheinlich dann irgendwann her. Das hat sich dann irgendwie erhalten, dass man stiefelförmige Biergläser hermacht, weil man das irgendwie lustig fand. Also der Humor in dieser Zeit ist sehr, sehr niedrig angesetzt.
Ja. Aber und mangels besseren Wissens hat man, glaube ich, auch sehr aus heutiger Sicht sehr bedenkliche Farben genommen, also zum Beispiel auch bleihaltige Farben und solche Dinge.
Genau,
und ich erinnere mich, habe ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erwähnt, ich habe mal gelesen, dann bei Hofe gab es dann so pompöse Dinge, wo dann ganze gebratene Ochsen mit lebenden Tauben gefüllt wurden, die dann bei Tisch sozusagen freigelassen wurden, solche irrsinnigen Dinge, die auch aus hygienischen Gründen natürlich absolut unfassbar waren, aber für den Effekt hat man es damals dann durchgezogen.
So. Ich kenne das noch irgendwie so aus dem späten Rom. Wo das dann, also ist das quasi noch so ein Überbleibsel aus quasi aus der späten Antike? Gab es da nicht irgendwie einen römischen Koch, der sich damit gebrüstet hat, dass er einen Elefantenrüssel wie ein Hummer aussehen lassen kann? Da war das, glaube ich, auch ganz hip.
Ja, da bin ich jetzt nicht ganz firm. Also man kennt ja Lucullus beispielsweise oder das Kochbuch ist, Apicius, glaube ich, heißt er. Wo tatsächlich solche Dinge drin sind, das ist natürlich für die ganz, ganz hohen, hochgestellten Herrschaften, wo man genau mit solchen Effekten, die schon etwas ansonsten, was sind des Wortes, gesättigte Oberschicht erfreuen wollte. Da kennt man natürlich insbesondere diese ganz absonderlichen Sachen, was dann sozusagen so ein bisschen in den Ruf der Römer reingeschrieben gespielt hätten, die hätten das quasi immer so gemacht, aber das sind natürlich bei diesen Kochbüchern ganz besondere, ausgefallene Dinge, die eben nicht jeden Tag gemacht werden. Bis hin dann, was ich neulich noch gehört habe, wie war das? Das war aber auch bei euch im Podcast, habe ich gerade kürzlich nochmal gehört mit den Otternasen und Lärchenzungen. das natürlich so ein bisschen auf diese Dinge anspielt. Man entdeckt das ja wieder, also die gerade das 16. Jahrhundert ist ja so eine Zeit, wo man auch gerade die Antike wieder entdeckt. Die Renaissance ist ja die Wiedergeburt, meint man eben der Antike, wo man quasi das Mittelalter loswerden will und sagt, dass die Antike ist noch viel weiter gewesen als wir, das wollen wir doch alles wieder haben und sich dann natürlich auch an solchen Dingen unter anderem orientiert hat. Was vorhin noch bei Safran mir noch eingefallen ist, diese Gewürze, die spielen nicht nur eine Rolle für den Geschmack, sondern auch für die Gesundheit. Also man glaubte nämlich, dass der Mensch aus vier Säften besteht. Das ist die sogenannte Vier-Säfte-Lehre, die auch schon aus der Antike kommt. Also da waren Hippokrates und Galen, römische Ärzte, die ganz besonders federführend, die diese Theorie aufgebracht hätten, dass alle Krankheiten
Blut, Schleim, sind. Schwarze Galle und gelbe Galle. Und
gelbe Galle, genau. Und daraus kommen dann sozusagen wird da ganz alles hergeleitet. Die Idee ist quasi, der Mensch ist ähnlich wie der Rest des Kosmos aus vier Elementen aufgebaut. Und das sind sozusagen die Äquivalente dazu. Zu Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und je nachdem, was man davon zu wenig oder zu viel hat, daraus ergeben sich dann Krankheiten oder eben auch psychologische Effekte. Also beispielsweise die zu viel Blut haben, die sind die Sanguiniker, die sind also die aufbrausend sind, die haben halt zu heißes Blut. Das gibt's ja auch
noch. Und die Melancholie kommt ja tatsächlich von der gelben Galle, ne?
So ist es, genau. Die haben dann zu viel von der gelben Galle. Also das versuchte man dann sozusagen aufzufangen durch Gewürze. Und das gibt quasi Auswirkungen bis heute, denn wenn man zum Beispiel Weihnachtsgebäck hat, das ja mit Zimt unter anderem gewürzt wird, kann man sich fragen, warum wird Zimt ausgerechnet immer zur Weihnachtszeit verwendet? Ganz einfach, weil Zimt mit der Sonne und mit der Wärme verbunden wurde und da hat man gedacht, naja, das ist ja trocken und heiß und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir an Weihnachten haben, nämlich das ist meistens nass und kalt und deswegen können wir damit gegensteuern und können sozusagen das auffangen und die Leute dann mit Gesund halten. Das hat also ganz weniger damit zu tun, dass es jetzt irgendwie besonders gewürzt für die Weihnachtszeit, weil es besonders teuer ist oder so, sondern tatsächlich eher damit zu tun, dass man dieses Gewürz dann sozusagen so als Mittel für die körperliche Gesundheit verwendet hat. Genau, das hat man natürlich auch in der mittelalterlichen Küche oder der spätmittelalterlichen Küche auch immer wieder. Also da ist der Geschmack dann meistens zweitrangig, sondern man, das muss man jetzt gesund sein und haut dann besonders viel Knoblauch dran, was ja auch irgendwie stimmt.
Stimmt irgendwie. Gerade bei fetten Speisen ist das ja ganz gut.
So ist das, genau. Ja, genau. Ich glaube, das habe ich noch irgendwas vergessen aus dem Bereich der Archäologie. Ich überlege gerade.
Mir sind noch zwei Fragen eingefallen. Ja. Bei dieser, wo wir gerade über das Bild gesprochen haben, geht es auch darum, dass Luther lieber seinen eigenen Teller essen möchte. Und wir hatten ja, oder als ich mal die Folge über das Sandwich gemacht hat, auch diesen Umstand erklärt, dass man früher gar nicht immer von richtigen Tellern gegessen hat, sondern teilweise von sehr dicken Brotscheiben. Weiß man, ob das Luther auch so gemacht hat? Also oder waren die einfach so reich, dass sie immer sich quasi Keramik leisten konnten?
Lustigerweise haben wir keine Teller aus Mansfeld. Also wir haben zwar Teller, aber das sind ganz eindeutig Auftrageteller. Also die hat man dann verwendet eben als große Schalen, um das Essen auf den Tisch zu bringen. Aber das kann natürlich Teller verwendet haben, die wir einfach nicht gefunden haben, weil die haben sich tatsächlich nicht erhalten. Holz ist da in Mansfeld nicht gut erhalten. Was wir aber wissen, dass wir in Wittenberg gibt es auf jeden Fall Keramikteller. Die haben wir dort gefunden. Also wenn Luther in den Teller beißt, dann meint er wahrscheinlich tatsächlich die Teller, die er in Wittenberg vor sich hat. Also nicht die Brotscheiben, die ja wahrscheinlich doch etwas weniger trocken sind, durch das Fett dann da reingelaufen ist und doch etwas besser schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr damals auch erwähnt habt, dass das auch so als so ein Almosen war, dass man diese dann mit Fett vollgetrieften Brote dann auch weitergeben konnte als Abendspeise. Also das ist dann aber zu Luthers Zeiten offenbar als Reformator nicht mehr so gehandhabt worden. Einen Gedanken hatte ich noch, aber zuerst.
Ich wäre dann auf sowas wie Tischsitten übergegangen.
Ja, genau. Da geht quasi in meine Richtung auch. Ich wollte nämlich aufs Trinken eingehen.
Genau, mach du erst mal.
Das Trinken spielt nämlich natürlich auch eine große Rolle. Ich hatte ja kurz vorhin angedeutet mit Bier als Alltagsgetränk. Aber es wird natürlich auch kräftig gepichelt im Hause Luther. Das sieht man unter anderem darin, dass es sehr edle Gläser gibt in Mansfeld. Also es gibt offenbar auch neben den einfachen sogenannten Waldgläsern, das sind also Gläser, die tatsächlich im Wald hergestellt werden, weil da das meiste Holz gibt. Also gerade so Thüringer Wald ist da ganz beliebt gewesen, wo man natürlich große Mengen an Holz braucht, um die Temperaturen für die Glasschmelze zu erreichen. Wo sie wirklich große Flächen abgeholzt haben und wenn dann der Wald ringsrum nicht mehr stand, sind die mit der Glashütte einfach in den nächsten Wald gezogen. Das ist aber so das Gebrauchsglas, das ist so grünes Glas, das kennt man vielleicht, wenn man so in irgendwelche Mittelaltermärkte geht, stehen die quasi an jedem Stand irgendwie rum. Das sind so diese grünen Gläser mit den Noppen drauf, auch Noppengläser genannt. Deswegen wahrscheinlich Noppen, weil die auch eine schöne Haltbarkeit neben der Form ermöglichen. Also man kann sie gut halten, meine ich, mit den Fingern, mit nassen Fingern. Ich habe das mal auch selber ausprobiert auf Mittelaltermärkten, das funktioniert sehr gut. Selbst nach dem dritten, vierten Bier geht das noch wunderbar. Es gibt eben auch edlere Gläser, die offenbar sogar importiert sind. Also wir haben ein Glasfragment eines Fadenrippenbechers, die sonst eher so aus Böhmen kommen, wie wir festgestellt haben. Also das ist hier was Teures, was auf dem Tisch gestanden hat. Und es gibt was ganz Absonderliches, es gibt so ein sogenanntes Igelgefäß aus Steinzeug. Steinzeug ist eine sehr hoch und heiß gebrannte Keramik, die so heiß gebrannt ist, dass sich die Oberflächen quasi verglasen und damit auch kein wie bei der normalen Keramik keine Feuchtigkeit mehr durchlassen. Also wenn man auf dem Mittelaltermarkt mal war und hat mal aus einem Keramikbecher getrunken, dann weiß man, der fängt an zu schwitzen und da läuft quasi die Flüssigkeit dann immer ganz schnell aus. Das will man natürlich nicht unbedingt bei allen Getränken haben. Und deswegen gibt es eben dieses meist etwas teurere Steinzeug.
Also das war doch Hause heute noch so diese ja. Bierkrüge, also diese Steinbierkrüge.
Genau, das ist dann Steingut, das ist noch ein bisschen
anders. Das anderes.
Da ist okay. Dann der Verglasungsprozess dann komplett durch, also da sind die Temperaturen auch noch eindeutig höher. Beim Steinzeug ist es dann so, dass es allerdings in dieser Zeit dann vor allem auch für Hochprozentiges verwendet worden ist. Also nicht nur, aber man kann da auch insbesondere auch Hochprozentiges oder zum Beispiel Essig reinfüllen, was in den normalen Keramikgefäßen keine gute Idee ist. Insbesondere wenn die glasiert waren, dann löst sich nämlich dann die Glasur auf. Und da die mit Blei glasiert worden sind, ist das dann nicht sonderlich gesund. Wie gesagt, Schwanzfeld ist relativ arm an Steinzeug. Also es ist ganz spannend, wenn man sich dann mal so die Keramikfunde anschaut in der Gegend. Das ist also offenbar importiert worden, aber nur selten. Ganz einfach deswegen, weil die Mansfelder Grafen so ein bisschen das Monopol der Keramikproduktion in Land hatten und dann verboten haben, dass da quasi auswärtige Produkte eingeführt werden auf die Märkte. Deswegen scheint es eine besondere Ausnahme zu sein, dass die Luthers sowas hatten. Und das ist dann auch ein besonderes Gefäß, ein sogenanntes Igelgefäß. Das ist also ganz absonderlich aufgebaut, unten sehr wackelig, mit irgendwelchen Ringen dran, die daran getöpfert wurden, mit die so klappern konnten. Der eigentliche Gefäßteil ist groß, bauchig. Das ganze Ding ist vielleicht so 30, 40 Zentimeter hoch und hat außen Stacheln und ein aufgeklebtes Gesicht mit einem Bart. Und das ging immer als Igelgefäß durch, das sollte einen Igel darstellen. Ich gehe eher davon aus, es soll den wilden Mann darstellen. Der wilde Mann ist so eine mythische Gestalt, ein Waldbewohner, der quasi abseits der Zivilisation, der abseits der Städte lebt, dichtes Fell im Körper hat. Und der aber sich vor allem sozusagen als Gegenbild des zivilisierten Menschen zeigt. Also der trinkt, der gibt sich der Sexualität hin, alles Mögliche. Und das soll man natürlich möglichst nichts machen, als kultivierter Bürger. Und deswegen sozusagen wird er dann auch mit dem Trinken verbunden. Und ganz oft gibt es Darstellungen dann dieses wilden Mannes im Bezug eben auf das Trinken. Und das scheint in dieser Form dann auch auf dieses sogenannte Igelgefäß verbunden, mit dem Igelgefäß zu verbinden zu sein. Das ist ein sogenannter Willkommen. Das heißt, es ist ein Gefäß, das man reicht, wenn besondere Gäste kommen. Also quasi in der Tür, wenn die ankommen, anklopfen, kommt man dann erstmal als Gastgeber, als Hausherr vorbei und reicht ihm erstmal einen Trunk. Und das macht man aus einem besonderen Gefäß und das scheint eben also so ein Gefäß gewesen zu sein. Oder es könnte eben auch ein Tischaufsatz gewesen sein. Das heißt, man stellt sowas dann auf die Tafel und da kommen dann besondere Getränke rein, die man eben zum Abschluss des Essens oder Ähnliches gereicht. Also das, wie gesagt, was ganz Besonderes davon gibt es, in ganz Europa gibt es nur 23 oder 22 Funde, das war dann Nummer 23, also wirklich sehr, sehr seltenes Ding und das ausgerechnet in der Familie Luthers, fand ich auch so bezeichnend.
Da meine Großmutter ja diesen Podcast auch hört und aus Soest kommt, bin ich vertraglich dazu verpflichtet zu erwähnen, dass es in Soest ein Gasthaus gibt, seit 1618, was auch der Wilde Mann heißt, beziehungsweise im Wilden Mann, ja, genau. Wo meine Oma auch schon die ein oder andere Geschichte draus erzählt hat. Also das muss...
Müssen wir die auch mal einladen in den Podcast.
Ich glaube, mittlerweile muss man sie auch mal einladen in diesen Podcast. Das ist mir nur gerade, das ist ganz spannend, weil ich wusste gar nicht, warum das, also woher dieser Begriff kommt, aber dass das jetzt so eine mythologische Figur ist. Ich weiß gar nicht, ob das meine Oma wusste. Vielleicht kann sie ja mal einen Audiokommentar schicken.
Liebe Grüße von hier, genau.
Grüße.
Ja, wie gesagt, das begegnet mir relativ häufig jetzt gerade, weil ich auch nochmal neulich eine schöne Darstellung hatte vom Papst als wilder Mann, also eine Darstellung, also protestantische Darstellung als Karikatur gegen die Katholiken. Und da ist auch sozusagen diese Verbindung, dieses wie des Wilden, dieses dann auch schon Satanischen, weil er ist ja quasi das Gegenbild zum aufrechten Christen, dann muss das quasi was Böses sein und der Papst sind sowieso denn die Hassgestalt der Protestanten in dieser Zeit. Und damit ließ sich das also sozusagen sehr schön verbinden. Der trinkt allerdings in dem Bild nicht. Aber wie gesagt, dieses negative Touch, der kommt da auf jeden Fall schon zur Geltung. Mhm. Aber tatsächlich, das ist ein beliebter Name auch für Gastwirtschaften gewesen. Ja. Mhm. Wäre auch eine schöne Folge, mal über Gasthäuser zu reden. Da gibt es also auch sehr schöne Dinge, warum die so heißen, wie sie heißen beispielsweise. Und zum Adlers zum Beispiel ganz oft deswegen, weil die unter kaiserlicher Ägide sozusagen standen und deswegen den Reichsadler im Schild führten. Und vieles mehr. Also da kann man sehr viel mal drüber erzählen.
Mhm. Laden wir jedenfalls dich gerne wieder ein zu dem Thema.
Da muss ich aber selber noch mal ein bisschen nachlesen. Es gibt auch Gasthausarchäologie, das ist aber auch ein eigener kleiner Zweig in der Archäologie. Da gibt es auch ein paar Grabungen zu, auch ganz spannend. Was ich aber noch erzählen wollte, sozusagen vielleicht noch so als humorigen Abschluss, es gibt nämlich auch sowas wie Trinkspiele in dieser Zeit, auch etwas, was wir dann archäologisch nachweisen können, allerdings jetzt nicht in Mansfeld, sondern in der Grabung, die am Lutherhaus in Wittenberg gemacht worden ist, wo ja auch sehr viele Funde zutage traten, dort allerdings nicht mit so einer schönen Erhaltung, wo man dann sozusagen diese kleinen Knochen und diese Samen und sowas finden konnte, sondern da waren dann immer so Schweine- und Rinderknochen natürlich deutlich zu sehen, eben den erwähnten Hirschknochen, aber eben auch viel Keramik. Und dort ist dann unter anderem auch ein Scherzgefäß rausgekommen. Ein Scherzgefäß, das sind so Gefäße, die man absichtlich kompliziert gemacht hat, die auch wieder diesen Aha-Effekt hervorbringen sollten, nämlich den Gast erstmal zu verwirren, wie er denn überhaupt an sein Getränk kommt, denn das Gefäß selber sieht leer aus, also es sieht aus wie so ein Krug, aber wenn man reinguckt, ist innen drin keine Flüssigkeit. Die Flüssigkeit versteckt sich dann in der Wandung des Gefäßes, die doppelt ist, und die kommt dann über so verschiedene Rohre wieder raus. Da muss man allerdings wissen, dass die Rohre dann wiederum, also mit so verschiedenen Stützen, dass man die zuhalten muss. Und das schafft natürlich nicht jeder Gast, sondern der bekleckert sich dann erstmal zur großen Gaudi der anderen Anwesenden. Also wie schon gesagt, der Humor in dieser Zeit ist sehr bodenständig.
Ja, muss aber ganz schöne Party dort immer gewesen sein.
Ja, durchaus. Ich meine, sowas kennt man auch. Also Luther ist auch bekannt, dass er so Trinkspiele gemacht hat. Unter anderem das Reifentrinken. Das Reifentrinken basiert darauf, dass man große Biergläser hatte, die sogenannten Stangengläser. Das waren wirklich stangenförmige Gefäße aus Waldglas, aus diesem grünen Glas, das dann aber so, oder manchmal auch entfärbten Waldglas, sind dann auch dann hell, also auch transparent, durchsichtig. Und die sind dann so gemacht, dass dann außen mit Glasfäden Ringe aufgebracht worden sind, so horizontale, die sozusagen Abschnitte in dem Glas markieren können. Und dann gab es dann so Trinkspiele, wer schafft es genau zu diesem Reifen auszutrinken. Mhm. Diese Trinkspiele gab es auch nachweislich bei Luther. Die hatten auf ihr Glas allerdings dann verschiedene Abschnitte des großen Katechismus draufgeschrieben. Und dann gibt es also schöne Tischrede, in der dann erwähnt wird, also die Studenten, die damals alles mitgeschrieben haben, unter anderem solche Sachen, die schrieben dann, es gab also einen Wettstreit zwischen Philipp Melanchthon und Martin Luther, und Philipp Melanchthon habe es nur bis zum Vater Unser geschafft, also ein Reifen, der nicht ganz unten war. Luther habe aber den großen Katechismus gar ausgetrunken. Hat es also bis zum unteren Reifen geschafft, sozusagen.
Sehr schön. Ich wollte noch zum Abschluss ergänzen aus dem schönen Kochbuch zu Gast bei Luther, zu Tisch bei Martin Luther, so ist es richtig. Die Quelle geben wir auch in den Sendungsnotizen an, falls ihr da Rezepte davon ausprobieren möchtet. Das Lieblingsrezept von Martin Luther, zumindest so überliefert, war gebratener Hering mit Erbsschnee und Honigsenf.
Genau, richtig, ja. Genau,
und das nur kurz, erwähnt, also ja. Es wird Salzhering verwendet, der wird gewässert, dann wird er gesäuert, dann wird er meliert und gebraten, und dazu gibt es dann einen Erbsschnee, das ist also eine Beigabe, die aus Erbsenmehl hergestellt wurde, das mit Bier gemischt wurde, auch wahrscheinlich wieder aus der Hausmarke des Hauses Luther oder von seiner Frau besagt. Das gibt es dazu dann auch zu trinken, und der Honigsenf ist einfach eine Mischung aus Senf und Honig, wie es teilweise auch heute in der skandinavischen Küche noch anzutreffen ist.
Hm. Ja, guter Hinweis, denn ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, dass diese Bier eben nicht nur getrunken wurde, sondern dass es eben auch Bestandteil von ganz vielen Gerichten ist, insbesondere der Biersuppe, aber auch, wie du sagst, hier um Soßen und so Ähnliches herzustellen, wird da gerne Bier dran gemischt. Bier ganz deswegen, weil es das Wasser etwas veredelte, das meist auch gerade in den Städten nicht besonders schmackhaft war, wenn man bedenkt, dass dann die Brunnen meist so ein paar Zentimeter neben dem Latrinengruben angelegt waren. Das schmeckte wahrscheinlich nicht besonders gut. Das heißt aber nicht, dass man kein Wasser getrunken hat, was man manchmal auch findet, sondern dass man aber bevorzugte, dann eben sozusagen das verbesserte Wasser zu trinken.
Genau.
Natürlich dann auch Wein und der Wein natürlich noch lieber als das Bier. Es gibt auch diesen Spruch, vielleicht habt ihr das auch schon mal, Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, das lass sein. Das hat weniger damit zu tun, welche Reihenfolge man das trinken soll, sondern es geht um den sozialen Aufstieg. Also derjenige, der sich Wein leisten kann, ist derjenige, der natürlich, dem es quasi sozial besser geht, als demjenigen, der quasi den Abstieg vom Wein zum Bier machen muss.
Aha.
Also darauf soll das beruhen. Jedenfalls nach der Quelle, die ich gelesen habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht Unsinn, aber es hat weniger mit der Reihenfolge der Getränke zu tun, die wir heute machen sollen.
Ja, jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Thema Tischsitten, weil ich kenne so diese Überlieferung, dass Luther mal gesagt haben soll, hier, warum rülpst ihr und futzt ihr nicht, hat es euch nicht geschmeckt? Jedenfalls habe ich das irgendwie mal so anekdotisch gehört. Wie war das so? Also wie ist das tatsächlich so, dass das üblich war, dass man da gewisse Körperausdünstungen freizügiger losgelassen hat, um als Zeichen, dass man zufrieden ist mit dem Essen?
Also dieses Buch ist definitiv nicht von Luther. Der wird
immer gerne Goethe, mal
irgendwelchen
oder?
Leuten. Man hat dann auch schon Katharina der Großen angedichtet. Also keinerlei wirkliche Quelle. Nee, tatsächlich nicht. Es bezieht sich so ein bisschen auf den Grobianismus Luthers, der gerne auch mal in entsprechenden derben Ausdrucken mit Furzen und Scheißen und sowas um sich geworfen hat. Insbesondere wenn es um seine Gegner ging, gerade eben die in Rom saßen. Insofern gab es durchaus mal so solche Aussprüche, wenn ich hier einen Furz lasse, dann riecht man das in Rom, worauf er natürlich dann sagte, alles, was ich hier tue, das gucken sich die Kirche in Rom natürlich ganz genau an, was ich hier mache. Nichtsdestotrotz, tatsächlich sind die Tischsitten in der damaligen Zeit noch weit von dem entfernt, was wir heute machen. Es gibt tatsächlich auch schon Tischzuchten, so nannte sich das in dieser Zeit. Das fängt dann gerade an, wo man sagt, also bitte nicht das Tischtuch zum Schnäuzen verwenden. Wenn es geht, dich nicht direkt auf den Tisch erbrechen, sondern wenn es geht, raus und sowas. Also das gibt es tatsächlich schon.
Oder in die Ecken pinkeln.
Ja, das hat man auch noch in Versailles gemacht. Also das ist sehr, also da gab es keine Toiletten, da hat man das in Gängen gemacht und gab Diener, die es dann weggemacht haben. Also diese Tischzuchten sind aber natürlich nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Man weiß natürlich, dass es durchaus anders zugegangen ist. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich schon gewisse Gepflogenheiten, die man durchaus gemacht hat. Also es gab schon, man hat schon gewissen Standards gehabt. Also nicht so schlimm, wie man das vielleicht irgendwie, wenn man irgendwo zu einem Rittermahl geladen wird, ganz schlimme Dinge. Dann meinte Knochen hinter sich werfen und sowas. Sowas hat man natürlich nicht in der guten Stube gemacht. Aber es gibt natürlich sowas wie, dass man zum Beispiel in seinem den Zimmern, der Tisch aufgetragen wurde. Also man hat die Esstische gar nicht oft stehen lassen, sondern hat die dann immer nur reingebracht, die großen Bretter, wenn wirklich gegessen wurde und dann abgetragen. Deswegen heißt es ja auch die Tafel abdecken und sowas, ne? Gibt es ja noch den Spruch, der manchmal, also meine Großeltern haben das noch gemacht, wir heben jetzt die Tafel auf. Da wurde tatsächlich der Tisch abgehoben, die Tischplatte weggetragen, weil man den Raum selber anders noch nutzte. Aber in diesen Räumen, das wollte ich eigentlich erzählen, gab es ja ganz oft so eine Streufüllung auf dem Boden. Ganz einfach deswegen, weil viele runterfielen. Ne? Und das wurde eben dann nicht weggekehrt, sondern das blieb dann liegen und man hat die Streu dann irgendwann mal ausgetauscht. Also das gab es dann durchaus schon, dass man eben doch etwas anders bei Tisch agierte, als wir das heute gewohnt sind. damalige Verhältnis wird es wahrscheinlich, also die damalige Menschen würden wahrscheinlich, wenn sie auf uns gucken würden, entgeistert gucken, dass wir nicht beten zum Beispiel bei Tisch oder dass wir reden bei Tisch, was auch nicht immer geduldet war. Das gab es beispielsweise Reihenfolgen, wer wann was zu essen bekommt. Der Hausherr bekam als erstes dann ganz Schluss das Gesinde und wenn abgetragen wurde, wurde dann auch beim Gesinde abgetragen. Die mussten dann möglichst schnell essen. dann gab es sowas wie Pfaffenstücke beispielsweise, nicht? Also gut, das beste Stück des Fleisch, das kriegte dann der Hausherr oder wenn eben der Pfarrer mal anwesend war, dann kriegt das halt der Pfarrer mal Kredenz.
Hatte ich erst, erst gestern habe ich in einem Restaurant Bürgermeisterstück bekommen.
Ja, oder Bürgermeisterstück, so heißen die dann, ne? Also das ist so das beste Stück Fleisch, das dann der Hausherr kriegt und ähnliches mehr. Also solche Dinge gab es dann auch, die uns heute wieder ein bisschen befremdlich vorkämen. Mhm. Aber es gab durchaus sowas wie zum Beispiel, dass man die Hände sich vorher gewaschen hat, wobei Tisch, also gerade im Mittelalter sind Aquamanile ganz, ganz wichtig. Also dass man quasi mit so einem großen, auch meist ganz prunkvoll gestalteten Gefäß einen Diener hatte, der dann da rumging und die Gäste haben sich damit erstmal die Hände gewaschen und getrocknet, dann mit dem Tuch abgetrocknet. Also sowas gab es dann durchaus. Also es ist nicht ganz so unhygienisch, wie man sich das vielleicht heute vorstellen mag.
Nee, genau, also das war einfach eine Frage, die mir auf der Seele gebrannt hat, weil ich das immer wieder gehört habe und mir nicht so wirklich vorstellen konnte, dass sich das so bis heute überliefern konnte, ohne dass dass das angezweifelt wurde. Aber finde ich ganz spannend, also so auch wie man sich da bei Tisch verhält und was heute dann nicht mehr üblich ist oder was dann heute üblich ist. Also gerade was so hygienische Standards angeht, also dass dann weniger es darum geht, dass es hygienisch ist, sondern dass man irgendwie die Ehre des Hausherrn wahrt. Also da ist ja eine sehr große Kulturverschiebung auch, die sich in so kleinen Sachen widerspiegelt.
In diesem Sinne. Ich würde sagen, ja, wir haben jetzt schon ganz viele interessante Sachen erfahren und haben auch eine außerordentlich lange Sendung jetzt. Ja, Mirko, ich möchte dir herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns an deinem Erfahrungsschatz teilhaben lassen. So ganz langsam. genau. Und sehr gerne. Wenn du Themen hast, wie das Thema mit den Gaststätten oder auch andere kulinarisch-archäologische Themen, dann bist du natürlich jederzeit herzlich willkommen wieder in der Sendung.
Aber sehr gerne.
Christopher, möchtest du auch noch was sagen?
Nö, ich hatte jetzt gehofft dafür und so, dass ich mich jetzt so aus dieser Sendung stehlen kann. Aber eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Lieber Mirko, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich eine sehr interessante Folge und wahrscheinlich auch für uns beide sehr entspannt, dass wir beide mal nichts vorbereiten mussten, beziehungsweise schon die Vorbereitung gemacht hatten.
Gibt es sonst einen Grund, Gäste einzuladen? Ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte, dass ich hier mein bescheidenes Wissen hier unterbringen konnte. Muss ja zugeben, dass ich natürlich in der Renaissance-Küche gar nicht so mich auskenne. Da gibt es ganz andere Experten, aber das bisschen, was ich quasi hier aufgesammelt habe, durch indirekte Kontakte, nämlich gerade durch die Archäologie, das habe ich natürlich gerne hier zum Besten gegeben und ich danke euch, dass ich heute da sein durfte.
Dann danken wir auch den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Format gefallen hat, weil das ja jetzt zum ersten Mal jetzt mit dem Mirko als Gast war, ob wir das in Zukunft weitermachen sollen, noch mehr davon. Wir haben auf jeden Fall auch noch Interessentinnen und Interessenten, die gerne mitmachen würden. Oder wenn ihr etwas zu ergänzen habt oder Rückfragen habt, jederzeit gerne. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And the invite friends around to taste my ass.